Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Der gesunde Ton. Für die Folge mit der Engelszahl 11 habe ich mir einen richtigen Engel eingeladen. Zu Gast war die Musikwissenschaftlerin Anna Fortunova. Anna hatte schon als Kind den selbstlosen Wunsch, Musik zu verstehen und vor allem an andere zu vermitteln. Gewünscht getan hat sie diesen Wunsch durch ihre Arbeit als Musikwissenschaftlerin und Pädagogin umgesetzt. Die gebürtige Russin kam während ihres Studiums dort durch ihre Doktormutter in Kontakt mit der Stanislavski-Methode. Diese Methode, die eigentlich im Ursprung für Schauspieler gedacht war, hat sie mit der großen Weite und Tiefe der Kunst des Interpretierens zusammengebracht. Wie interpretieren wir und warum? Und was bedeutet es eigentlich überhaupt zu interpretieren? Sowohl für Musiker als auch für Nichtmusiker. Anna holt alle ab und nimmt sie mit auf ihrem Weg. 2021 hat sie die Understanding Music Academy gegründet. Hier können sich Menschen vernetzen und austauschen und von Anna lernen, was Interpretation alles bedeuten kann. Ihre Liebe zu dem, was sie tut und vermitteln möchte, merkt man ganz deutlich in dieser Folge. Es ist ein Credo an das Menschsein, die Künste jeder Art und eine Erinnerung daran, dass wir alle, egal ob wir es nun wissentlich leben oder nicht, unumstößlich mit den Anlagen auf diese Welt kommen, Kunst zu erleben, zu interpretieren und sie schließlich auch selbst zu machen. Freut euch also auf eine Folge, die sich ganz dem Thema Interpretation und der Stanislavski-Methode widmet. Und vielleicht wollt ihr ja danach im Anschluss gleich mal ein paar Stücke aus eurem Notenarchiv rausholen. Ein herzliches Willkommen, liebe Anna, bei mir im gesunden Ton. Hallo, grüß dich.
Hallo, Veronika. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr schön. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und ich würde dich gerne am Anfang erst einmal ein bisschen erzählen lassen von dir, von deiner Geschichte und wie du so zu dem gekommen bist, was du jetzt machst.
Das erzähle ich sehr gerne, weil eigentlich habe ich schon als Kind davon geträumt, Musik zu verstehen, ohne dass ich damals das Wort Musikwissenschaftler oder Musikwissenschaftlerin kannte. Also ich weiß noch, mit 8, 9 war ich in Russland, in meiner Heimatstadt Nizhny Novgorod, an einer Musikschule, bei dem Musikgeschichteunterricht, und wir haben eine Symphonie von Mozart gehört. Und ich hatte das Gefühl, das ist auch eine Art Sprache, da werden Ideen kommuniziert dadurch. Und natürlich damals war das mir alles nicht so bewusst, aber das Gefühl war da oder der Wunsch war da, dass ich das gern verstehen und vermitteln möchte. Und irgendwann dann so mit 14, 15 wollte ich so sehr gerne Musikwissenschaften studieren, und dann habe ich das auch gemacht und bin sehr, sehr froh darüber, dass ich das auch weiterhin machen darf.
Also der tiefe Wunsch war von dir eher, Musikwissenschaften zu studieren, als tatsächlich auf dich auf ein Instrument zu konzentrieren. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist tatsächlich so. Also ich habe begonnen mit 5 Klavier zu spielen, und das hat auch Freude gemacht, sodass ich dann mit sechs an eine Musikschule gekommen war. Und trotzdem hatte ich nie einen Wunsch, Konzertpianistin zu werden, sondern das war immer im Vordergrund, ich will Musik verstehen und ich will Musik vermitteln. Also das war doch dieses Musikwissenschaftliche immer im Vordergrund, ohne, wie gesagt, dass ich damals das Wort noch kannte.
Ja, das ist total spannend. Das habe ich so auch noch nie wirklich gehört, und das finde ich sehr sympathisch eigentlich, weil ja, eigentlich möchte man ja meinen, alle möchten immer studieren und die großen Stars werden und irgendwie auf der Bühne stehen. Und du hast tatsächlich schon von klein auf diesen Wunsch auch gehabt, es zu vermitteln. Das finde ich total fast schon als kleines Kind ein liebevoller Zug von dir eigentlich, den du da schon hattest.
Vielen Dank, vielen Dank. Ja, das war einfach da. Also meine Großeltern haben erzählt, ich wäre so ganz klein, 2, 3 gewesen, habe Radio zugehört und irgendwann hätte ich gesagt, dass der eine Sänger singt das Lied anders als der andere Sänger und mich irgendwie darüber aufgeregt, dass er das nicht so macht wie der andere.
Sehr schön. Also da hast du quasi schon deinen Weg hin zur Interpretation auch so ein bisschen gefunden.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und da gilt natürlich großer Dank meiner Familie, meinen Großeltern, meiner Mutter, dass sie das Interesse gesehen haben und gefördert haben. Mhm. Das ist natürlich auch großes Glück.
Und du hast jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange es die Akademie schon gibt, ob du die jetzt erst vor kurzem gegründet hast oder ob es die schon länger gibt, aber du hast die Music Understanding Akademie gegründet.
Ja, genau. Also sozusagen offiziell habe ich das tatsächlich im August 2021 gegründet. Also es ist neu. Die Methode ist ziemlich neu. Ich mache das seit ein paar Jahren schon. Und prinzipiell geht es tatsächlich darum, dass für musikinteressierte Menschen, aber natürlich auch für Musiker und Musikerinnen noch einen Weg gezeigt wird, wie man Musik verstehen und interpretieren kann. Und für mich bedeutet Interpretation nicht nur zum Beispiel, dass Profimusiker und Musikerinnen auf der Bühne Stücke interpretieren, sondern zum Beispiel wir als Musikwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen oder auch wir alle, wenn wir Musik hören, interpretieren wir sie auch, ob es uns bewusst oder nicht bewusst ist. Also Interpretation ist für mich ein sehr, sehr breiter Begriff.
Mhm. Was bedeutet denn Interpretation für Profimusiker?
Das ist ganz grundlegend und ein großes Thema. Meiner Meinung nach interpretieren wir immer, ob wir das wollen oder nicht wollen, ob es uns bewusst oder nicht bewusst ist. Und jetzt meine ich, unter wir Profimusiker, Musikerinnen, bedeutet, wenn wir ein Stück spielen, dann ob bewusst oder unbewusst ist eine Interpretation. Wir können ja gar nichts anderes, sonst könnten es auch Computermusik spielen. Das können sie ja auch heutzutage und manche können das auch, manche Programme können das ja ziemlich gut, aber immer noch können sie das nicht so wie das Menschen machen. Und ich stütze mich mit meiner Methode, die ich durch meine Lehrerin in Russland kennenlernen durfte, auf das Stanislavski-System aus dem Schauspiel. Und er betont zum Beispiel, dass dieses Bewusste ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, wenn wir auf jeden Fall interpretieren, also ein Stück von unserer Persönlichkeit in das Stück, in die Komposition hineinlegen, dann ist es besser, dass es uns bewusst ist, was machen wir denn konkret. Das ist für mich etwas ähnlich wie zum Beispiel bewerten. Generell auch in der Wissenschaft, man versucht zum Beispiel möglichst objektiv sein oder manchmal auch Coaches oder Psychologen sagen, man sollte nichts bewerten oder möglichst wenig bewerten. Nur für mich ist es so, dass wir, ob wir das wollen oder nicht wollen, auch bewerten. Also für mich zum Beispiel, wenn wir ein Thema für eine wissenschaftliche Arbeit wählen, ist schon eine Bewertung, dass ich dieses Thema interessant finde. Das heißt, wenn ich ein Stück spiele, dann habe ich dieses Stück gewählt, aus welchen Gründen auch immer, und dann interpretiere ich das auch, ob ich das will oder nicht will. Und auch wenn ich versuche, das möglich nicht zu interpretieren, es ist letzten Endes auch eine Interpretation, es ist eine Einstellung. Ich möchte zum Beispiel möglichst wenig Emotionen zeigen.
Also Interpretation hat bei dir immer etwas mit Emotionen zu tun. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiges Schlüsselwort.
Ja, das stimmt, das stimmt. Weil alles in der Musik oder generell in der Kunst mit Emotionen zu tun hat, ob es uns bewusst oder nicht bewusst ist. Generell auch im Leben, wir als Menschen, als lebendige Wesen, wir fühlen ja in jedem Moment des Lebens etwas. Das heißt, wir können das Rationale und das Emotionale nur theoretisch voneinander trennen. Das heißt, wenn wir sagen, Gefühle oder Emotionen, sind sie auch mit Gedanken verbunden. Wenn wir sagen, etwas Rationales, ist es trotzdem auch mit dem Emotionalen verbunden. Das heißt, jede Interpretation auch enthält dieses emotionale Komponente, also dieses Emotionale.
Und jetzt merkt man vielleicht schon, dass deine Methode oder dein Ansatz ein sehr ganzheitlicher ist. Darüber bin ich nämlich auch auf dich aufmerksam geworden. Manch einer möchte jetzt vielleicht erstmal denken, ja, Musikwissenschaft, was hat das jetzt mit ganzheitlicher Musikergesundheit zu tun? Wir werden im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen näher dazu kommen. Aber man merkt jetzt schon, es hat viel mit Emotionen, viel mit Geist, viel mit meiner inneren Haltung auch irgendwie zu tun. Also sobald ich interpretiere, nehme ich unweigerlich eine innere Haltung zu etwas ein.
Das stimmt. Und ich finde auch deine Folge auch deswegen wundervoll, weil es auch eine ganzheitliche Idee dahinter steht oder diese Folge zugrunde liegt. Und meine Studierende, sie wissen, dass ich vielleicht nicht beim ersten Kennenlerngespräch, aber schon dann auch nach 2, 3, 5 Stunden frage, treiben Sie Sport? Mhm. Machen Sie auch etwas für den Körper? Schlafen Sie gut? Was essen Sie jetzt nicht so direkt natürlich, weil ich möchte auch niemandem zu nahe treten. Nur, und das ist auch einer der Schlüsselpunkte im Stanislavski-System, wir brauchen einen gesunden Körper, wir brauchen einen gesunden Geist und wir brauchen eine gesunde Psyche. Das sind auch sehr, sehr große Begriffe, aber wir brauchen einen möglichst ganzheitlich gesunden Menschen, der Kunst macht. Mhm. Und das ist alles miteinander verbunden, sind Grundlagen. Wenn uns physisch, körperlich nicht gut geht, dann kann man zwar trotzdem Kunst schaffen, da kann man trotzdem Musik spielen, aber das braucht so viel mehr Anstrengungen, sodass es besser ist, dass wir auch auf unseren Körper aufpassen, in dem Sinne, dass wir als Musiker zum Beispiel oft viel sitzen oder kommt natürlich auch auf das Instrument an. Pianisten sitzen viel, Geiger halten natürlich ihr Instrument auf eine besondere Art und Weise und generell wie Menschen im 21. Jahrhundert bekanntlich bewegen uns weniger als unsere Vorfahren vor Jahrhunderten, also das Bewegung ist schon auch ganz, ganz wichtig und auch Schlaf und also solche Grundlagen, wo man denken könnte, vielleicht weiß das jeder, aber das wird, finde ich, ja auch nicht so sehr im Studium betont. Ich weiß nicht, wie es dir ging in deinem Studium.
Also es hat mir niemand von außen nahegelegt, dass ich mich auf all diese unterschiedlichen Komponenten konzentriere, sondern es war ein eigener innerer Antrieb aus Nöten heraus. Ist ja meistens so, dass man aus Nöten beginnt, in Bewegung zu kommen. Und natürlich hätte es Angebot gegeben. Also wenn die Frage in mir entstanden ist, dann hatte ich schon ein paar Anlaufstellen, wo ich Antworten bekommen habe. Aber es ist nicht mir nahegelegt worden, achte darauf und sehe mal, versuch mal, das ganze Bild zu sehen und miteinander zu verknüpfen. Diese Puzzleteile. Ja.
Ja.
Und das fehlt tatsächlich ein bisschen.
Ich finde das auch so wundervoll, so wichtig auch an deinen unterschiedlichen Methoden, die du beherrschst, weil es ist, alles ist wichtig. Wir können nicht sagen, Musiker, Musikerinnen brauchen zum Beispiel nur perfekt ihr Instrument zu spielen, sondern wir brauchen auch inspirierende Bücher zum Beispiel oder wir brauchen auch Natur oder Bewegung und wie du sagst, das sind auch für mich, das sind so Puzzleteile und niemand ist perfekt und wir machen sowieso alle Fehler und das gehört auch dazu, zumindest denke ich, es ist wichtig wiederum, dass es uns bewusst wird, dass alle oder viele Teile ganz, ganz wichtig sind. Und natürlich, wenn man jung ist, wenn man studiert, dann merkt man vielleicht nicht, dass wenn man 8 Stunden am Stück Klavier übt und das 7 Tage der Woche, dann merkt man vielleicht noch nichts im Rücken. Aber wir wollen ja auch ganzheitlich. Menschen unterstützen. Ich sage auch meinen Studierenden, ich wünsche ihnen ja, dass sie noch mit 90 gesunden Rücken haben und auch so aktiv Klavier spielen können und Konzerte geben können. Und das ist dann auch, ja, es ist auch eine Kunst für sich, die aber jeder Mensch, glaube ich, erlernen kann.
Ja, sicher, auf jeden Fall. Ich würde gern ein bisschen näher auf, du hast ihn schon erwähnt, auf Konstantin Stanislavski. Bin ich da jetzt richtig?
Ein richtiger Name. Das ist ein schwieriger Name. Ist da ja auch ein Künstlername.
Richtig ausgesprochen ist es ja. Konstantin Stanislavski.
Ja, ist sehr schön ausgesprochen. Ja. Ja, als ob du das geübt hättest. Vielleicht hast du auch.
Ja. Manche kennen ihn vielleicht aus dem Schauspielbereich, denn er ist der Begründer der Schauspiellehre oder wie sagt man, mit dem Namen auch Method Acting bekannt.
Richtig. Und tatsächlich ist diese Methode oder dieses System seit circa 100 Jahren auch mittlerweile weltweit bekannt, vor allem unter Schauspielern. Und das sind so drei dicke Bände, die Stanislavski geschrieben hat. Er war selbst nicht nur Regisseur, sondern auch Schauspieler, Pädagoge und hat auch das künstlerische Theater in Moskau mitbegründet oder eine andere deutsche Übersetzung ist auch Kunsttheater. Und er hat also in 40 Jahren seine Erfahrung als Schauspieler, Regisseur, Pädagoge und auch als Leiter eines Theaters, er hat diese Erfahrungen gesammelt und drei Bände geschrieben. Der erste Band heißt Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst im schöpferischen Prozess des Erlebens. Das Erleben ist ein zentraler Begriff bei Stanislavski. Wir könnten vielleicht auch später noch darauf eingehen. Und der zweite Band heißt zum Beispiel Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst im schöpferischen Prozess des Verkörperns. Und das ist dann Interpretation, wenn man so möchte. Und weil diese Bände ja im Titel sich an Schauspieler, Schauspielerinnen richten, gilt es auch als ein System für Schauspieler, ist aber, so wie ich das von meiner Doktormutter lernen durfte, viel mehr als das. Und das betont auch Stanislavski selbst an mehreren Stellen. Er schreibt, dieses System wird Stanislavski-System genannt. Die Bezeichnung ist aber nicht richtig. Dieses System hat niemand erdacht oder erfunden, denn es geht um Gesetze unserer kreativen, schöpferischen Natur, sowie Gesetze der physischen Welt, Gesetze der psychischen Welt der Menschen, und sie alle liegen diesem System zugrunde. Nur Herausforderung ist es bis heute, dass menschliche Kreativität von Naturwissenschaftlern wenig erforscht ist. Und Stanislavski schreibt, mögen die Wissenschaftler der Zukunft dafür Begriffe finden, ich bin ein Praktiker. Er schreibt zum Beispiel, wenn ein Schauspieler auf der Bühne steht und so eine Art energetischer Austausch mit dem Publikum stattfindet, er schreibt zum Beispiel Ausstrahlung, sowas, diese Energiefluss, sagt aber, ja, ich bin kein Wissenschaftler in dem Sinne, dass ich hier noch Begriffe finden müsste. Und die Tatsache ist es aber, dass es bis heute sehr, sehr, sehr wenig erforscht ist und wie unsere Kreativität funktioniert. Nur es ist in der Kunst seit Jahrtausenden drin. Und das ist eine objektive Herausforderung, wenn man so möchte, dass ist es vielleicht manchmal Begriffe fehlen oder manchmal kommt man sich schon vor, als ob man etwas Esoterisches machen würde. Aber eigentlich geht es darum, dass unser Körper wie unsere Psyche, so dass aber auch unser Geist in dem Sinne dieses kreative, schöpferische, sozusagen die Kraft des schöpferischen Willens, auch seine Gesetze hat. Und Stanislavski hat sie sozusagen beobachtet und systematisiert, und das gilt nicht nur für Schauspieler, gilt für alle Menschen, die Kunst kreieren, aus meiner Sicht aber auch, die sich mit Kunst beschäftigen, so wie zum Beispiel auch Musikwissenschaftler oder Pädagogen oder auch Coaches oder Menschen, die unterschiedlichste Kurse machen, wie Yoga für Musiker und so weiter. Also es ist ein sehr komplexes System und hat viele sozusagen Ebenen.
Mhm. Ja, also er hat es quasi schon, als er es geschrieben hat, offen gelassen für alle möglichen anderen Disziplinen und hat sich selbst nicht auf die Schauspielerei beschränkt. Er war einfach Schauspieler oder Regisseur, aber es ist auf alle anderen Künste umlegbar, wie du jetzt gerade so schön beschrieben hast.
Ja, zumindest war das nicht sein Ziel, war das nicht seine Intention, das noch für andere Kunstformen wichtig oder anwendbar zu machen. Und ich hatte da Glück mit meiner Doktormutter, die ist Pianistin, die mich einfach darauf aufmerksam gemacht hat, dass dieses System viel mehr als ein System für Schauspieler ist. Und wenn ich sie gefragt habe, wie sind Sie denn da drauf gekommen? Sie hat gesagt, ja, mein Professor, der auch Pianist war. Das heißt, das war dann irgendwann in den 70er Jahren in Russland. Und man kann das natürlich nicht eins zu eins übernehmen. Und das ist auch letzten Endes immer ein Stück Interpretation, sodass ich zum Beispiel aus musikwissenschaftlicher Sicht da auch einige Punkte dazu einfüge, aus musikhistorischer Sicht, musiktheoretischer Sicht. Und es ist dann auch immer ein Stück individuell.
Mhm. Jetzt habe ich eine kleine persönliche Frage. Wie war es denn, als du durch deine Doktormutter damit in Kontakt gekommen bist? Hattest du das Gefühl, das bestätigt mich total in dem, was ich eh schon intuitiv mache? Oder haben sich für dich da ganz neue Felder geöffnet?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe immer auch, als ich studiert habe, mich für Musikvermittlung interessiert und ich habe eben auch Konzerteinführungen gemacht und Konzerte moderiert. Und nach einer solchen Konzertmoderation kam eine Frau auf mich zu, die ich nicht kannte, und sie sagte, möchten Sie Musik tiefer verstehen? Und ich dachte, ja, wer nicht? Also und ich war sehr, sehr neugierig. Und dann dachte ich mir, interessant, wie kann das eigentlich gehen? Also ich habe damals schon auch begonnen, meine Doktorarbeit zu schreiben und war natürlich sehr neugierig und wollte das. Und dann ging es aber los. Am Anfang war das für mich eher sehr ungewöhnlich, weil wir haben begonnen, jede Sekunde in eine Interpretation zu analysieren, jeden Satz in einem Gedicht oder sogar weniger als ein Satz, vielleicht eine Phrase in einem Gedicht. Und das war auch ungewöhnlich, weil meine Doktormutter dann Alben mit Gemälden mitgebracht hat, Reproduktionen von Gemälden. Und dann, ich habe meine Doktorarbeit über Ballette von Schostakowitsch geschrieben und ich dachte, ja, jetzt reden wir über Ballette von Schostakowitsch. Aber nein, dann kamen zum Beispiel Bilder einer Ausstellung, da kam ein Gedicht von Libay, da kamen Gemälde, auf den ersten Blick hatte das für mich nichts miteinander zu tun. Und dann war das aber tatsächlich, wie du beschreibst, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, das ist eigentlich so einfach. Wie bin ich denn früher nicht da drauf gekommen? Mhm. Am Anfang war das für mich sehr ungewöhnlich, weil das, zumindest so wie ich das aus der musikwissenschaftlichen Perspektive kennengelernt habe, man hat da so andere Methoden. Man analysiert zum Beispiel ja Formen von Musikwerken oder man analysiert den Kontext oder die Geschichte und so weiter. Und man geht aber nicht so tief in das, was ich Archetypen des künstlerischen Denkens nenne, so wie zum Beispiel hell und dunkel oder Naturelemente. Und was ich mit einfach meine, ist zum Beispiel der erste Satz von der Mondscheinsonate, von der sogenannten Mondscheinsonate, die viele Menschen kennen. Wenn wir die Frage stellen, ob es hell oder dunkel klingt, dann würden die meisten dunkel sagen. Und das heißt, es ist in alles, es ist in uns alles drinnen. Was auch Stanislavski schreibt, das ist unsere Kreativität, das ist unsere schöpferische Natur. Man braucht nichts von außen hinzuzufügen. Das Beste, was uns passieren kann, dass unsere schöpferische Natur im richtigen Moment einfach frei leben kann. Und dass dieser richtige Moment, ob der auf der Bühne bei einem Wettbewerb, wenn wir von Musikern, Musikerinnen sprechen, ob im Unterrichten, wenn wir über Coaches, Musikpädagogen sprechen, oder wenn ich als ein Mensch, der über Musik schreibt, beim Schreiben mir passiert, das ist von Menschen, vom Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber eigentlich, was wir machen, das ist eine Vorbereitung auf diesen Moment oder auf die Momente, wo unsere Kreativität sich einfach frei entfalten kann. Und die Frage ist nur, wie gehe ich, welche Schritte mache ich, damit das möglichst oft passiert. Man sagt dann, Musiker sagen dann auch mal so, ich war im Flow zum Beispiel.
Mhm. Ja. Ja, ist so schön, wenn ich dir zuhöre, mir kommen so viele Bilder, so viele Dinge. Ich möchte so viel mit dir austauschen, weil es so inspirierend ist. Es zeigt einfach diesen, ja, auch aus interpretatorischer Sicht oder musikwissenschaftlicher Sicht, oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, einen ganzheitlichen Blick allein mal nur auf das Interpretieren. Also, dass ich nicht nur die Noten anschaue, sondern dass ich mir auch Bilder anschaue, dass ich Gedichte dazu lese, dass ich mich wirklich ganzheitlich mit dem Thema beschäftige und dann ergründe, was sind meine, also so habe ich es jetzt zumindest verstanden, dann ergründe, was sind meine die Informationen, die dadurch in mir erweckt werden und was, wie möchte ich dann zum Beispiel dunkel interpretieren für mich persönlich? Was ist mein persönliches Dunkel?
Natürlich.
Und ich fand es so schön, ja, ich fand es so schön, im Vorgespräch hattest du auch so ein schönes Beispiel von, wenn etwas mit Wasser beschrieben wird, dass du dann gesagt hast, ja, Wasser reicht nicht nur. Ist es ein See? Ist es fließendes Wasser? Ist es ein großer Bach oder ein kleines Rinnsal? Ist es ein Wasserfall? Alles hat unterschiedliche, ja, ganz eigene unterschiedliche Energien eigentlich.
Das stimmt, das stimmt. Das heißt, diese Fragen, die wir uns stellen, Grundlagen wie hell und dunkel oder Naturelemente in der Musik oder in der Kunst auch im Allgemeinen, damit sind die wichtigsten Fragen noch nicht beantwortet. Und die wichtigsten Fragen lauten für mich aus meiner Sicht, was sind Ideen in einem Stück? Was bedeutet für mich zum Beispiel eine Idee, ich werde meinen Weg gehen, trotz allen Schwierigkeiten, die mir auf meinem Weg begegnen. Und das heißt, kenne ich überhaupt eine solche Situation als Musikerin, als Mensch? Wenn ich sie nicht kenne, ist wunderbar, dann hatte ich diese Schwierigkeiten zum Beispiel noch nicht. Es heißt nicht, dass ich dieses Stück nicht spielen kann, heißt aber, dass ich trotzdem mit Unterstützung von anderen Kunstwerken oder von Erzählungen von meiner Familie, von meinen Freunden, in mir dieses Gefühl doch auch lebendig halten soll, weil wenn das nicht passiert, dann wird keine Interpretation geben, die andere Menschen erreicht. Ich denke, wir kennen das auch aus dem Alltag. Manchmal haben wir das Gefühl, dass Menschen etwas sagen, aber das hat für sie nicht so viel Bedeutung. Oder sie haben einen Job, da sie etwas sagen müssen. Oder aus welchen Gründen auch immer, sie stehen sozusagen dazu nicht. Und wenn man das selbst nicht erlebt, wenn man sozusagen selbst dafür nicht brennt oder zumindest wenn es uns selbst nicht berührt, dann kann es auch andere Menschen nicht erreichen. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest.
Ich kann dem total zustimmen und ich musste gerade daran denken, dass die ehrlichsten Momente eigentlich die Momente sind oder die authentischsten, wenn man lachen muss und kann es nicht zurückhalten. Am besten noch in vollkommen unpassenden Situationen.
Stimmt.
Oder wenn man weinen muss.
Das stimmt.
Das sind so die authentischsten, ja, Gefühlsregungen,
das stimmt.
Die Menschen haben.
Das stimmt. Und solche Gefühlsregungen, wie auch alle unseren Emotionen, Gefühle, Gedanken, sie sind immer konkret. Das bedeutet, zurück auf deine Frage zu kommen, dass Wasser zum Beispiel als Naturelement immer unterschiedlich ist, auch in der Kunst. Also es reicht nicht, wenn wir sagen, zum Beispiel die erste Etude von Chopin, die, weiß nicht aus welchen Gründen, manchmal Wasserfall-Etüde genannt wird, wo, wenn wir uns das anhören, doch auch deutlich ist, das sind so große Wellen in der Partie der rechten Hand, die nach oben und nach unten gehen. Also das Wasser fällt da nicht nur, sondern das ist, hat eher für mich eine, das ist für mich eher eine künstlerische Gestalt wie das Meer oder der Ozean, aber nicht Wasserfall. Und das ist aber auch noch nicht aus meiner Sicht das Ende der Fragen, sondern alle solche Formen in der Kunst stehen für Zustände, innere Zustände, für Emotionen, für Ideen. Und reicht auch nicht zu sagen, dass es zum Beispiel das Meer, denn wir kennen so viele künstlerische Gestalten in der Musik, wo wir das Meer hören, zum Beispiel von Debussy, von Rimsky-Korsakow, und sie sind auch alle unterschiedlich. Und das hat auch den Grund, dass alles im Leben konkret ist. Das heißt, Stanislavski schreibt gleich im ersten Kapitel drüber, es gibt nicht eine Frau im Allgemeinen, es gibt nicht einen Spanier im Allgemeinen. Und diese Klischees, die Schauspieler vielleicht auch kennen, so wenn man verliebt ist, dann macht man so eine bestimmte Geste, oder wenn man verzweifelt ist, dann macht man eine andere Geste. Und wir haben in solchen Fällen das Gefühl, das ist nicht authentisch. Das ist eben ein Klischee. Und das gilt aber auch für Musik. Und es kann nur dann authentisch werden, wenn wir es genau wissen, was ist das für eine Emotion. Also ist es, wenn es ist, wir sagen, das ist Freude, worüber freuen wir uns oder worauf freuen wir uns? Es sind so Feinheiten, die aber ganz, ganz wichtig sind. Und da kann man immer tiefer und immer tiefer eintauchen. Und wichtig ist aber, dass man aus meiner Sicht dann doch Fragen bewusst stellt.
Ja. Und das führt dann letztendlich zu einer absoluten Authentizität, wenn man es ja fast schon radikal anwendet, diese Methode oder diese Herangehensweise. Finde ich total spannend. Man kennt ja auch ganz oft von Schauspielern jetzt wieder mit diesem Method Acting. Da habe ich dann am Anfang, als ich den Begriff gehört habe, hatte ich dieses Bild von diesen Schauspielern vor mir, die ihr Innerstes nach außen kehren und die total in diesen Rollen sich fast schon verlieren. Also es klingt, oder für mich klang es erstmal so, boah, das ist ja ein riesen Schaffensprozess und es klang nach sowas Unendlichem und Unbegrenzten und ich dachte, man nimmt sich dann jetzt einen Klavierzyklus für den Rest seines Lebens vor. Also es kann so ein bisschen ins Uferlose vielleicht jetzt erstmal gedanklich für manche abdriften, aber es ist trotzdem eine sehr strukturierte Arbeit, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es gibt festes Handwerkszeug, mit dem du auch arbeitest und was du deinen Schülern auch mitgibst, damit sie es selber anwenden können. Und dann, denke ich, kann ja jeder in seinem eigenen Maß auch wählen, wie sehr werde ich jetzt zur Mondscheinsonate oder wie weit ist mein Zugang quasi in diese Welt?
Natürlich, natürlich. Und ich bin auch dafür, dass ich als Coach möglichst schnell nicht mehr gebraucht werde, gern als Kollegin, als Freundin, wie auch immer. Das heißt, prinzipiell geht es um eine Entfaltung eines künstlerischen Denkens. Und das bedeutet, wie du sagst, das hat konkrete Bestandteile, konkrete Schritte. Und diese Archetype des künstlerischen Denkens, die ich heute auch schon genannt habe, wie hell und dunkel, oder zum Beispiel geht es in diesem Musikstück oder in diesem musikalischen Thema mehr um das äußere Handeln, um äußere Aktivitäten, oder ist der innere Zustand wichtig? Ist auch eine der Archetypen. Naturelemente sind auch Archetypen, aber auch zum Beispiel Gattungen, zumindest für europäische Musikgeschichte und Gegenwart, Choral als eine künstlerische Gattung, auch ein sehr interessantes Thema, und man kann das lernen und dann tatsächlich auch selbst anwenden, sei es als Musiker oder Musikerin oder Musikpädagoge oder Musikwissenschaftler oder einfach als Mensch, der Musik spielt, weil es ihm Spaß macht, dann versteht man das noch mehr, noch tiefer, und da hat man noch mehr Spaß.
Ja. Wie ist es denn, ohne jetzt zu werten zwischen Ost und West, aber ist dir da ein Unterschied aufgefallen zwischen deiner Heimat Russland und dem Interpretieren dort und als du dann nach Deutschland bzw. Europa gekommen bist? Ich weiß jetzt nicht, wo deine Stationen vorher noch waren. Merkst du da einen großen Unterschied?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich kam tatsächlich direkt nach Hannover mit einem Forschungsstipendium, und geplant war, dass ich ein Jahr in Deutschland bleibe, und jetzt sind mittlerweile fast 13 Jahre geworden daraus, was mich auch sehr freut. Und ich bin tatsächlich aber als Musikwissenschaftlerin in unterschiedliche Länder gefahren, zu Tagungen, also mich ausgetauscht. Und ich finde, heutzutage ist die musikalische Welt so mobil geworden. Musiker, Musikerinnen waren ja schon immer mobil, schon im 18. Jahrhundert, wenn man zum Beispiel die Tagebücher oder die Briefe von Leopold Mozart, von Mozarts Vater, liest, oder auch von Sängerinnen, die damals schon auch gereist sind und auch früher, zumindest zum Beispiel mit die italienischen Opernsänger, Sängerinnen, die dann nach Deutschland kamen, schon im 17. Jahrhundert. Also wir als Musiker, Musikerinnen sind prinzipiell sehr mobil, und natürlich jetzt im 21. Jahrhundert mit Globalität, es sind viele Züge, die, denke ich, in vielen Ländern sehr, sehr ähnlich sind. Was zumindest in meiner musikwissenschaftlichen Ausbildung normal war und auch vorgesehen war, oder auch in Russland ein Teil des Ausbildungsprozesses, ein Teil der Aufnahmeprüfungen von auch Musikern und Musikerinnen, das ist viel Wert darauf, dass das viel Wert darauf gelegt wird, dass man auch außerhalb der Musik sich mit Kunst auskennt, mit Literatur und Kunst. Also es gibt eine Aufnahmeprüfung, nennt sich Kolloquium, und da konnten oder können Fragen gestellt werden, ja, wann hat denn Shakespeare gelebt? Können Sie denn auswendig von Shakespeare etwas uns, ein Gedicht zum Beispiel, erzählen? Oder auch so aus dem Bereich der bildenden Kunst. Und das scheint für mich eine Tradition zu sein, die in Russland seit Jahrzehnten oder auch früher war, weil wenn man zum Beispiel auch das Buch von Heinrich Neuhaus liest, der war ein bekannter Klavierpädagoge in Russland, trotz seines deutschen Namens, der hat ein Buch geschrieben, Die Kunst des Klavierspiels, und er hat dann sehr bekannte Pianisten ausgebildet, wie Sviatoslav Richter oder auch Emil Gilels. Und er schreibt zum Beispiel, dass er mit seinen Studierenden in Museen gegangen ist und dass das auch ein Teil des Ausbildungsprozesses von Musikern und Musikerinnen war und auch ist. Das scheint mir etwas unterschiedlich zu sein, oder zumindest war vor Jahren oder Jahrzehnten so.
Mhm. Ja. Ja, also das war schon, das ging jetzt sehr in die Richtung, worauf ich hinaus möchte. Ich betone nochmal, ohne zu werten, was jetzt Ost-West, ob da jetzt irgendwas besser oder schlechter ist, aber einfach alles, was du gerade erzählt hast, klingt für mich sehr logisch und sehr rund verpackt. Also ich hätte mir tatsächlich gewünscht oder würde mir wünschen, wenn diese Ganzheitlichkeit und dieser ganze künstlerische Blick vielleicht wieder ein bisschen mehr Gewicht bekommen würde. Also dass ich mich wirklich mehr mit Kunst im Gesamten auseinandersetze. Es ist nämlich was aus eigener Erfahrung, wurde mir null vermittelt. Da kann man aber auch niemanden Vorwurf machen, es ist einfach so. Es wird nicht gefordert und nicht gefördert. Und da finde ich gerade eben diesen Ansatz, den du hast mit deiner Music Understanding oder Understanding Music Academy, so heißt sie. Das finde ich so schön, weil es bringt so was Wichtiges, Grundlegendes wieder zurück. Es ist fast schon, als würde man ein altes, verstaubtes Buch aus dem Regal ziehen.
Vielen Dank. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir so, mein Eindruck ist, leben in einer Zeit, wo das nach einem alten Wissen klingt, wo global Dinge gefordert werden, die mit einer tiefen Auseinandersetzung mit sich selbst, mit eigener Persönlichkeit, mit einem großen Buch lesen oder einem dicken Buch lesen oder mit einem, ja, ich gehe jetzt für 5 Stunden ins Museum, obwohl das mit meinem Konzeptprogramm nichts zu tun hat, dass das Tempo des Lebens einfach sehr, sehr schnell geworden ist. Und das scheint mir auch ein globaler Prozess zu sein, was natürlich auch in Russland Studienpläne auch sehr geändert hat. Und ich hatte einfach Glück mit meinen Lehrern und Lehrerinnen, wo ich auch dazu sagen kann, dass viele von ihnen waren damals schon über 70 und das war eine Generation, die noch sozusagen Werte hatte aus der Zeit, aus der früheren Zeit. Auch für uns waren so manchmal 50 Jahre Unterschied, Erfahrungsunterschied. Natürlich waren auch andere, die jünger waren, aber auch nicht, sagen wir so 50, nicht 30, als ich studiert habe. Und das mit Stanislavski hat sein Buch und seine Bücher ja Anfang des 20. Jahrhunderts bis Ende der 30er Jahre oder Mitte der 30er Jahre geschrieben. Und das ist seitdem tatsächlich fast ein Jahrhundert vergangen oder schon ein Jahrhundert vergangen. Aber man sagt in Russland, dass alles, was neu ist, ist das Alte, was man schon vergessen hat.
Aha, das ist ein schöner Spruch. Der ist sehr gut, ja.
Und das ist auch eine spannende Frage, zum Beispiel Praktiken wie Yoga. Wie alt sind sie denn? Und wie gut sie funktionieren? Und sie funktionieren so gut, weil sie auch auf Gesetzen unseres Körpers basieren und nicht nur unseres Körpers, sondern auch unserer Psyche und auch unsere, ja, wenn man so möchte, kreativen Natur, wie man dann auch den Geist zum Beispiel zur Ruhe bringt, damit man etwas auch schöpfen kann und so weiter. Das heißt, es ist sehr interessant, wir leben ja alle zu einem bestimmten Zeitpunkt oder, wenn man so will, in einer Epoche und wir werden natürlich auch beeinflusst von dem, was passiert. Auf der anderen Seite gibt es, wenn man so will, Weisheiten, die vielleicht von aktuellen Themen gar nicht beeinflusst werden, die immer gelten. Und auch das finde ich an der Kunst sehr, sehr faszinierend, weil jeder Mensch, der Kunst schafft, auch jeder Musiker, ist einerseits sozusagen das Kind seiner oder ihrer Zeit. Auf der anderen Seite, wenn in der Musik solche Fragen gestellt werden, die immer und überall von Bedeutung sein können, Fragen nach Freiheit, nach Liebe, nach dem Sinn des Lebens, dann sollte man, finde ich, auch diese Fragen sich selbst stellen, aber auch möglichst transportieren, dass das auch bei Zuhörenden auch das ankommt.
Ja, sehr schön. Also nochmal Revue passierend, es ist eher aus deiner Sicht auch eine zeitliche Verortung mehr als eine, als etwas, das jetzt mit Ländergrenzen vielleicht zu tun hat, sondern es geht um so ein Reaktivieren von wirklich altem, guten, handfestem Wissen auch wieder.
Ja, absolut.
Ja, das finde ich sehr schön, sehr schöner Ansatz. Ja, das sind so viele schöne Eindrücke, die du uns da jetzt gegeben hast. Und das, du hast uns jetzt quasi in so ein weites Feld mitgenommen. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, als ich beschrieben habe, mein Bild von dem Method Acting, dass es quasi so ein Riesenfeld sich eröffnet. Jetzt wird es mich und bestimmt auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren, wie denn konkret die Arbeit aussieht, wenn man jetzt mit dir arbeitet, wenn man seine Interpretation verbessern möchte.
Ja, ja, natürlich. Also man geht da konkrete Schritte. In allermeisten Fällen kommen dann Studierende zu mir mit bestimmten Stücken, mit bestimmten Zielen. Zum Beispiel, sie arbeiten gerade an dem zweiten Klavierkonzert von Rachmaninow oder sie spielen zum Beispiel ein Quartett von Mozart. Oder sie bereiten sich auf einen Wettbewerb vor und da werden auch bestimmte Stücke vorgesehen, die man spielen muss. Mhm. Und in allermeisten Fällen kommen dann, wenn wir jetzt von Musikstudierenden sprechen, diese jungen Menschen mit konkreten Stücken zu mir.
Und von allen Fächern. Also nicht nur Klavier begrenzt, sondern querbeet.
Ja, weil ich bin natürlich auch keine Konzertpianistin und das, was ich mache, es ist eine hoffentlich nützliche Ergänzung zu dem Hauptfachunterricht, aber auch zu anderen Fächern, die alle sehr schön und wichtig sind. Ich würde auch nie im Leben sich in die Technik eines Pianisten mich einmischen wollen. Und zu mir kommen dann auch Menschen, die ihre Instrumente beherrschen. Und wenn da technische Probleme geben sollte, auf zum Beispiel wenn jemand Horn spielt und da Probleme hätte, dann würde ich da auch nicht helfen können, sondern da gäbe es andere Fachleute dazu. Was wir machen, wir gehen dann bestimmte Schritte und diese Schritte sind es, zunächst habe ich so Fragen, die ich schicke an die jungen Menschen, sind das zum Beispiel, was sind ihre Ziele, warum wollen sie überhaupt weiterhin Musik spielen, wie verbringen sie ihre Freizeit, in dem Sinne, mögen sie reisen, mögen sie Bücher lesen oder Filme schauen oder Instagram oder was auch immer das sein könnte. Und davon ausgehend wähle ich dann ergänzende Beispiele zu den Stücken, die diese Studierende zum Beispiel auch spielen. Also wenn es beispielsweise um den Totentanz von Liszt geht, da hatte ich auch mal einen Studenten betreut, der den Totentanz gespielt hat, technisch auf dem sehr, sehr hohen Niveau, aber hat sich bis dahin gar nicht mit dieser Thematik des Totentanzen auseinandergesetzt und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, welche andere Kompositionen wir noch dazu nehmen, als Hausaufgabe sozusagen, die der Student dann auch gehört hat oder zumindest hatte dieses Angebot bekommen, sie zu hören. Hat er auch, in dem Fall hat er auch gehört. Und auch bestimmte Gedichte oder Filmausschnitte oder auch Gemälde. Oder wenn mir ein Student sagt, dass ja, ich mag sehr zum Beispiel diese Filme, dann überlege ich mir auch individuell, dass wir Ausschnitte zum Beispiel aus diesen Filmen wählen. Und parallel also mit der Arbeit an einem Klavierkonzert oder an einem Hornkonzert oder an einer Sonate, gebe ich als Hausaufgaben zum Beispiel mal ein Gedicht zu lesen, zum Beispiel mal ein anderes Stück zu hören. Also diese Grundlagen der Methode, wie verstehe ich überhaupt Musik? Was ist eine künstlerische Gestalt? Was ist eine künstlerische Idee? Was ist Zeit in der Kunst? Was ich zum Beispiel erwähnt habe, wir sind alle Kinder unserer Zeit, aber in der Kunst geht es auch um mehr als nur aktuelle Themen. Das heißt, in Kompositionen, die Kunstwerke sind, geht es mehr als zum Beispiel aktuelle Themen im 19. Jahrhundert. Es geht auch mehr als um persönliche Erlebnisse des Komponisten oder der Komponistin. Es geht auch um, wenn man so will, große allgemein menschliche Themen. Und dass all das versucht zu ergründen und auch zu interpretieren und auch einen Blick entwickelt, was ist für dieses Stück wichtig und was ist unwichtig. Wie können zum Beispiel eine ganze Biografie von Beethoven lesen und trotzdem nicht eine Verbindung sehen zu dem Stück, das wir spielen. Also es geht darum, dass wir mit der Zeit sozusagen ein Gefühl entwickeln, was ist wichtig für dieses Stück, was ist unwichtig. Und welche Emotionen, welche Gefühle höre ich in diesem Stück, dann kläre ich das mit mir selbst, stimmt es? Oder vielleicht habe ich mich verirrt, vielleicht sind das dann doch andere Emotionen, doch andere Gefühle, doch andere Zustände. Und wenn man das bestätigt, ausgehend natürlich aus der Musik selbst, wir sind ja, wenn wir nicht selbst eine ganz andere Komposition erfinden, oder wenn wir selbst nicht als Komponisten zum Beispiel arbeiten, dann sind wir Interpreten und das bedeutet, wir denken uns nicht etwas aus über das Stück, sondern wir versuchen das Stück möglichst tief zu verstehen, aber auch zu erleben. Und das kommt dann auch mit der Zeit, dass man nicht sozusagen diese ganze Liste nach, ist es hell oder ist es dunkel? Ist es Wasser oder ist es Feuer? Ist es Zustand oder ist es Handeln? Ist es Choral oder ist es nicht? Dass man nicht diese ganze Liste sozusagen durchgehen muss, sondern da passiert es auch intuitiv. Und wenn man mehrere Beispiele gehört hat, wie zum Beispiel Luft in der Musik klingt, und zwar zum Beispiel Luft als eine Form, in der Komponisten den Zustand des Traums verwirklichen. Weil so ein Traum ist etwas, was wir nicht sozusagen greifen können. Also wir können es symbolisch durch das Naturelement Luft darstellen. Und das klingt ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich, ob bei Brahms oder bei Chopin oder bei Schumann oder auch zum Beispiel im 20. Jahrhundert Rachmaninow und bis heute. Und man findet solche Archetypen natürlich auch in der Rockmusik, in der Popmusik. Und wenn man das mehrfach gehört hat, bewusst erlebt hat, dann wenn man ein weiteres Stück spielt, wo das ähnlich klingt, dann braucht man nicht mehr diese ganzen Fragen zu stellen, sondern dann passiert immer schneller.
Dann setzt dieser Automatismus auch irgendwann ein Stück weit ein.
Ja,
ja. Ja, und ich fand es so schön, als du gerade gesagt hast, dass man auch weglässt, dass man sich immer mehr darauf beschränken kann, worum geht es wirklich, was sind wirklich die Emotionen, um die es geht, dann hat es auch einen totalen Effekt. Und jetzt kommt nämlich dieser große Bogen zur Ganzheitlichkeit, dann hat es einen riesen Effekt auf unseren Körper. Dann kommen so Menschen wie ich wieder auf den Plan, die dann sagen können, ah ja, okay, und was machen wir, wie reagiert unser Körper jetzt? Denn jede Emotion löst unweigerlich eine körperliche Reaktion aus. Und wenn ich mich jetzt natürlich auf das Wichtigste beschränke, dann hat mein Körper natürlich auch viel klarere Informationen und hat viel weniger Informationen eigentlich zu verarbeiten und kann viel klarer die wenigen Wichtigen auch in Ausdruck bringen. Und das ist auch das, was ich so schön fand bei dir eben, du hast es so deutlich gemacht bei unserem Vorgespräch, wenn Musiker, Studenten, wer auch immer, die da zu dir kommen, wenn die für sich diesen Weg des Interpretierens gefunden haben, ist es eine richtige Befreiung oder kann auch ein Angstlöser sein.
Ja,
tatsächlich.
Absolut, weil was ich erlebt habe aus meiner Erfahrung, wenn Studierende kommen und sie spielen Stücke, gerade zum Beispiel für Wettbewerbe oder für Prüfungen, Stücke, die auch andere 500 junge Musikerinnen auch spielen, und man möchte sich von anderen unterscheiden, zum Beispiel bei einem Wettbewerb oder generell, weil ja leider der Druck ist sehr, sehr groß. Und da versuchen manchmal junge Musiker, Musikerinnen, ich mache jetzt anders als der Pianist XY oder ich mache jetzt zweimal schneller als der Hornist XY, weil ich das technisch beherrsche.
Ich sage immer Zirkustrick dazu.
Ja, und es geht ja in der Kunst gar nicht darum, dass man anders sein muss als andere, nur dieses Ganzheitliche, oder wenn wir von gesunden Menschen, gesunden Musikern, Musikerinnen sprechen, wir sind alle sowieso individuell. Wir brauchen uns ja nicht extra anders machen als andere, wir sind schon anders. Was wir brauchen, was auch Stanislavski betont, wir brauchen, wie du sagst, uns befreien. Wir brauchen einfach uns natürlich anerkennen, wenn man so will, uns respektieren, uns lieben, so wie wir sind. Und davon ausgehend hören wir, also wählen wir erstmal auch Stücke, die wir spielen. Vielleicht haben wir ja ein Stück gewählt oder vielleicht haben wir ein Stück bekommen von unserem Professor, das wir spielen müssen, aber vielleicht passt es ja gar nicht zu mir. Und das kann auch schon viele Probleme lösen, weil das führt natürlich dazu, wenn man, weiß nicht, einen Anzug anhat, der zwei Größen größer ist oder kleiner oder die Farbe passt nicht, ist ja klar, dass man sich unwohl fühlt. Und mit Stücken, mit Musikstücken, das ist ja auch schon ein ganz wichtiger Punkt. Und das sage ich auch meinen Studierenden, Musikwissenschaftsstudierenden, wenn sie eine Masterarbeit, Diplomarbeit schreiben, wählen sie ein Thema, das sie wirklich interessiert, das zu ihnen passt. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist es auch, man versucht nicht anders zu spielen als andere, sondern man geht den Weg des möglichst tiefen Verstehens des Stücks, und davon ausgehend, natürlich wird man das anders spielen. Und da stellt sich aber nicht diese künstliche, jetzt nicht künstlerische, sondern künstliche Frage, soll ich diese Phrase leise oder lauter spielen? Soll ich diesen Ton oder jenen Ton betonen? Weil man ja gar keine Kriterien hat. Nach welchen Kriterien soll ich das leise oder lauter spielen? Wenn man aber wie ein Schauspieler, der seine Rolle nicht auf eine Sprache sprechen muss, die er gar nicht versteht, sondern er hat eine Rolle, er versteht die Sprache und er hat sich noch die Zeit genommen, um diesen Charakter möglich zu verstehen, dann wird seine Persönlichkeit, seine schöpferische Natur frei handeln im richtigen Moment. Manchmal auch nicht, weil wir sind alle Menschen, wir haben auch alle manchmal bessere Tage, manchmal schlechtere Tage, das gehört auch dazu. Nur man erhöht sehr viel die Chance, dass man sich wohl fühlen wird auf der Bühne, dass man also letzten Endes auch gesünder bleibt als Mensch, als Musiker, und das ist viel Freude macht, als wenn man das nicht gemacht hat, wenn man nicht diesen Weg gegangen ist, sich selbst besser zu verstehen, Musik besser zu verstehen und versucht, sich nach außen zu richten. Und es wäre so, als ob wir nach Anerkennung, nach Liebe, nach Unterstützung außen suchen wollen würden. Und das finden wir ja letzten Endes nur in uns selbst. Also wenn wir selbst in uns selbst nicht Respekt haben gegenüber uns selbst, den werden uns auch die anderen nicht geben können, auch wenn sie das wollen. Und das ist das gleiche Prinzip, das wahrscheinlich so alt ist wie Menschen, wie Menschheit alt ist.
Ja, Ja, die große Frage und die noch größere Antwort, die jeder selber finden darf, warum mache ich das eigentlich überhaupt? Warum mache ich Musik?
Das ist wirklich,
ja, ist eine, ja.
Das ist wirklich eine sehr, sehr große Frage. Und manche Fragen brauchen vielleicht 50 Jahre. Vielleicht findet man nicht gleich eine Antwort. Und es gibt auch Fragen, mit denen sich Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigt. Auch diese Frage, warum gibt es überhaupt Musik? Warum gibt es Kunst? Man könnte ja sagen, das ist der, könnte sagen, das wäre nicht überlebensnotwendig, nicht wie Luft oder Wasser. Aber ist es wohl, weil Menschheit, solange es Menschheit gibt, sich künstlerisch ausdrückt? Aber es sind solche Fragen wie, was ist Freiheit? Was ist Liebe? Was ist der Sinn des Lebens? Es gibt tausende Menschen, die sich damit beschäftigt haben und auch sehr intelligente Menschen und sie geben ihre Antworten. Und ich finde, es ist nicht so entscheidend, dass man gleich die Antwort auf die Frage gefunden hat, aber entscheidend ist es, dass man zumindest die Frage stellt, warum mache ich Musik?
Ja, genau, dass man sich die Frage stellt. Das ist die große Entscheidung.
Wie ging es dir damit, mit solchen großen Fragen? Oder wie ist es dann in deiner Erfahrung?
Ich persönlich hatte, das ist jetzt, glaube ich, schwierig, weil die Antwort würden jetzt wahrscheinlich viele geben, aber ich behaupte jetzt mal, oder ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster, dass die nicht bei allen sehr authentisch ist. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Es war ähnlich wie im Podcast, in der vorherigen Podcast-Folge mit Maria Buske. Sie hat es auch beschrieben, es war für sie wie Essen und Schlafen. Und für mich, ich bin an so viele Grenzen gestoßen, an denen wahrscheinlich schon viele meiner Kollegen gesagt hätten, nee, hier höre ich auf, hier mache ich was anderes, hier werde ich Zahnarzt oder keine Ahnung. Für mich war es aber nie eine Option, weil es genauso wie für Maria auch, ich brauche das. Ich brauche dieses mich mit Kunst auseinandersetzen. Ich brauche diese körperliche Erfahrung, wenn ich mein Horn in die Hand nehme, auch wenn ich andere Instrumente in die Hand nehme. Aber mit dem Horn bin ich einfach so verwachsen. Dieses körperliche Spüren, was ich da tue, dieser Klang in meinem Körper, das ist wie eine Sucht. Und da ist es mir egal, ob ich jetzt ein Jahr richtig gut dick meinen Kalender voll habe mit Anfragen und Konzerten oder ob ich da mal zwischendurch weniger zu tun habe. Ich kann damit nicht aufhören. Und ich möchte mich mit all diesen Themen, die du angesprochen hast, auseinandersetzen. Ich möchte wissen, was ist fließendes Wasser in der Kunst? Wie würde ich das auf meinem Horn interpretieren und wie haben es vor mir andere in der Literatur oder in der bildenden Kunst getan? Also das sind ja überlebenswichtige Elemente eigentlich. Und es ist so, es ist einfach die Menschlichkeit, die dahinter steckt.
Absolut.
Es geht mir nicht darum, Erfolg zu haben, sondern vor allem finde ich, sollte es erstmal, ja oder ja, sollte eigentlich nicht darum gehen, große Erfolgsgeschichten in der Zukunft zu erleben, sondern es sollte was Menschliches sein oder irgendwie eine menschliche Erfahrung.
Absolut, das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den vielleicht auch noch deutlicher gesagt werden kann. Kunst und Musik als eine Kunstform ist eine Grundlage für jede Gesellschaft, ist nicht Luxus, ist nicht Nachspeise. Und der Grund dafür ist es, dass wir durch Kunst lernen, was bedeutet, Mensch zu sein. Wir lernen durch Kunst, was bedeutet zum Beispiel, wenn wir die Welt zerstören würden. Wir lernen das auf eine Art und Weise, die niemandem schadet. Das bedeutet, wenn wir in der Kunst erlebt haben, was bedeutet es, Natur zu zerstören oder andere Menschen zu manipulieren. Ich weiß nicht, wenn man große Dramen von Shakespeare, Tragödien liest, Romeo und Julia, wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man das. Dann ist es ein Teil von uns geworden. Denn es ist für unser Gehirn, ja, spielt nicht eine große Rolle, ob es real passiert worden ist oder ob wir das durch Kunst erlebt haben. Und wo haben wir das, diese Möglichkeit noch, das wirklich zu erleben, zu erfahren, was bedeutet, menschlich zu sein, diese großen Fragen nach Barmherzigkeit, nach Liebe, nach Respekt, nach Dankbarkeit. Natürlich, es gibt auch andere Bereiche des Lebens, andere Menschen, die keine Künstler sind, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel auch Philosophen oder auch Weltreligionen. Nur Kunst hat keine Grenzen. Kunst erreicht uns nicht nur intellektuell, erreicht uns auch emotional. Und wir können Kunst auch aus dem alten China verstehen, die vor 1000 Jahren erschaffen worden ist. Wir können auch Kunst verstehen, die in anderen Sprachen, in ganz anderen kulturellen Kontexten erschaffen worden ist. Und wir lernen dadurch Menschen zu sein. Deswegen, ich bin so wie ein Papagei an allen möglichen Ecken. Ich versuche das immer zu wiederholen, weil es ist aber für mich ein grundlegender Punkt. Wir können diese Menschlichkeit durch Kunst lernen, und das würde oder das löst auch viele Probleme. Man spricht zum Beispiel sehr viel über Integration, über Inklusion, über Respekt gegenüber anderen Menschen, anderen Kulturen. Ja. Und wenn man aber einmal diese Ebene tiefer gegangen ist, die alle Menschen verbindet, die in der Kunst auch da ist, dann würde man ja gar nicht auf die Idee kommen, dass andere Menschen aus anderen kulturellen Kontexten irgendwie nicht so Wert haben wie andere, wie eigene Kultur oder was auch immer. Und das haben wir nur in der Kunst. Und auch deswegen ist es kein Luxus, das ist Grundlage. Ich weiß noch, diese Fragen, wie du beschreibst, ich konnte auch nicht anders. Ich habe mich mit diesen Fragen beschäftigt, und ich weiß noch, als ich mit meinem Studium begonnen habe, Hochschulstudium in Russland mit 18, man beginnt in Russland etwas früher an einer Musikhochschule zu studieren, und mein Musiktheorie-Professor, der war tatsächlich damals schon über 70, glaube ich, und ich habe ihm auch diese Frage gestellt: Sie sind schon seit, weiß ich, 30 Jahren hier, Professor, unterrichten Musiktheorie, haben also sehr viele Studierende gesehen. Warum brauchen Menschen Kunst? Warum brauchen Menschen Kultur? Und er hat damals geantwortet: Ja, das ist wie Luft. Wenn sie da ist, dann geht es allen gut, dann merkt man das nicht mal. Wenn sie aber einmal weg ist, dann ist alles vorbei.
Ja, dann merkt man es, was so wichtig ist, plötzlich weg ist. Ich finde das Gespräch mit dir so herrlich. Ich könnte mich noch weiter tagelang unterhalten. Wir werden uns jetzt auch weiter schön unterhalten. Und ich würde jetzt gerne mit dir so ein bisschen auf die Rolle des Publikums eingehen. Denn es ist ja nicht nur wichtig, dass wir Musiker die Musik, die wir präsentieren, tief interpretieren, sondern ich persönlich finde es auch so wichtig, dass wir das Publikum wieder ein bisschen mehr ins Boot holen. Siehst du das genauso oder bist du dann nicht so meiner
Doch,
Meinung?
Doch, absolut. Und das ist auch ein Thema, das von Ort und Zeit unabhängig eine Bedeutung hat. Also wenn man so möchte, ist es auch ein ewiges Thema. Denn wenn Menschen, die Musik hören, nicht bereit sind, sie genauso tief zu erleben wie Musiker und Musikerinnen selbst, dann wird es auch dieser schöpferische Prozess, dann wird dieser schöpferische Prozess auch nicht frei sich entfalten können. Es sind Beziehungen, wir kennen das auch aus dem Leben, wenn, sei es Liebesbeziehungen, sei es Freundschaften, man kann nicht alleine in eine Beziehung alles geben. Das ist ein Austausch. Und Verantwortung liegt an allen Beteiligten von diesem Prozess. Das heißt, Menschen, die Musik hören, sie haben auch Verantwortung dafür, dass sie, ob sie überhaupt Musik hören oder nicht hören. Wenn sie Musik hören, dann welche Musik hören sie? Wenn sie bestimmte Musik hören, dann wie hören sie diese Musik? Und außerdem haben natürlich wir als Musikvermittler, Vermittlerinnen oder Musikwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen auch unsere Verantwortung, denn wir können nicht erwarten, dass alle Menschen, die Musik hören, sich stundenlang, so wie wir, mit Musik beschäftigen. Wir können das auch von Musikern und Musikerinnen nicht erwarten. Sie haben ja auch genug zu tun. Auch Komponisten haben genug zu tun. Das heißt, wenn jeder seinen Job möglichst gut macht, dann wird das wiederum auch frei sich entfalten können, dieser künstlerische Prozess. Und der künstlerische Prozess gehört zum künstlerischen Prozess, gehört auch zu hören. Der Prozess endet nicht bei der Interpretation, beziehungsweise wenn wir Musik zuhören, entsteht in unserem Kopf auch eine Interpretation, ob wir das wollen oder nicht wollen. Und dann im Idealfall machen wir das auch genauso bewusst, wie das auch Musiker, Musikerinnen machen. Und wenn wir das nicht bewusst machen, was auch absolut in Ordnung ist, wenn wir keine Profimusiker sind oder Musikwissenschaftler, dann ist es im Idealfall so, dass wir sehr offen sind, dass wir, wenn wir Musik zuhören, dass wir möglichst alles dafür geben, dass wir das möglichst tief erleben, dass wir uns nicht ablenken lassen von irgendwelchen Gedanken und vor allem auch diese Grundeinstellung haben, dass uns etwas ganz Wichtiges, mit uns etwas ganz Wichtiges geteilt wird, dass das eben nicht nur mit Einführungsstrichen Unterhaltung, dass es dann ein tiefer Austausch, der sehr, sehr wertvoll ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Allein diese Einstellung, die macht dann, denke ich, viel aus.
Hast du denn, ist deine Wahrnehmung so, dass heutzutage Musik eher als Unterhaltung verkommt, auch beim Konsum von vermeintlich ernster Musik?
Ich denke, da gibt es noch sehr viel Potenzial, indem dass Menschen Wege gezeigt werden, dass Musik mehr ist als nur Spaß haben. Und dann hat man mehr Spaß. Damit meine ich auch sowohl Musiker, Musikerinnen selbst, als auch uns alle, die Musik zuhören. Ich habe die Erfahrung gemacht, viele Menschen, sie wissen ja gar nicht, dass Musik auch genauso ein Denksystem ist wie Philosophie zum Beispiel. Und das ist bis zu diesem Moment, als sie davon gehört haben, nicht ihre Verantwortung. Ab dem Moment haben Menschen dann die Wahl, wie sie damit umgehen. Und ich sehe meine Verantwortung unter anderem darin, dass ich möglichst vielen Menschen anbiete oder zumindest das auch zeige oder erwähne, dass es auch möglich ist, sei es Musiker und Musikerinnen, sei es auch Menschen, die Musik zuhören oder über Musik schreiben oder Musik unterrichten oder Musik komponieren oder als Tontechniker arbeiten. Also das sind es sind viele Menschen, die an diesem Prozess beteiligt sind. Und das sehe ich unter anderem als meine Verantwortung, warum ich auch dann doch mich dafür entschieden habe, so diese Akademie zu gründen, viel mehr online zu machen, als ich früher gemacht habe. Und das kam auch als ein Impuls von meinen Studierenden. Sie sagten, ja, hier im Seminar haben Sie vielleicht 30 Studierende und wenn Sie auf YouTube gehen oder Instagram, dann stellen Sie sich vor. Und ich habe mich jahrelang ein bisschen geweigert, das zu machen, aber dann kam natürlich der Lockdown und dann war die Welt anders. Und dann denke ich, wenn wir auch zum Beispiel dank deinem wunderbaren Podcast, wenn wir einfach Menschen darauf aufmerksam machen, dass ein Musiker auch einen glücklichen und gesunden Weg gehen kann und dass Musik hören auch praktisch helfen kann, im Leben bestimmte Fragen zu beantworten, bestimmte Situationen noch besser zu beherrschen oder vielleicht, wenn man glücklich ist, dieses Glück noch tiefer zu empfinden, dann denke ich, haben wir vielleicht was Gutes gemacht.
Was sehr Gutes. Was sehr, sehr Gutes. Ich finde es ganz wunderbar, was du machst und was du gerade beschrieben hast. Und mich würde interessieren, hast du denn Visionen von der Zukunft? Was wären deine Visionen von der Musikerlandschaft oder generell, was Musik für einen, ja, für eine Wertigkeit in der Gesellschaft in der Zukunft hat?
Ja, vielen Dank. Große Frage. Visionen habe ich tatsächlich und ich denke, wenn es möglichst vielen Menschen bewusst wird, was für eine wertvolle Denkweise Kunst ist und überhaupt, dass alle Menschen, die auf dem Bereich professionell tätig sind, dass sie nicht weniger wertvolle Arbeit leisten als zum Beispiel Ärzte oder auch alle anderen Menschen, die natürlich auch eine sehr, sehr wertvolle Arbeit leisten. Wenn das möglichst vielen Menschen bewusster wird, dann haben wir alle eine bessere, eine glücklichere Gesellschaft, wenn wir auf diese Mieterebene das uns anschauen wollen. Wenn wir sozusagen jeden Menschen, die Persönlichkeit von jedem Menschen nehmen, dann ist es meine Vision, dass dieser künstlerische Prozess in jedem Menschen lebenlang sich frei entfalten kann. Denn Kreativität ist ein Teil von jedem Menschen, ist davon unabhängig, was wir beruflich machen. Nur die wenigsten Menschen, auch nicht alle Menschen, die professionelle Musiker, Musikerinnen sind, haben die Möglichkeit, das auch weiter zu entfalten. Irgendwann kommen wir vielleicht zu einem Punkt, wo wir denken, das geht nicht weiter. Und ich wünsche, dass das möglichst viele Menschen Wege finden, dass dieses Kreative, dieses Künstlerische, dieses Schöpferische, wie wir das auch nennen wollen, sich frei entfaltet. Und zum Beispiel, wenn wir keine professionelle Musiker, Musikerinnen sind, dann hilft es uns sehr, wenn wir Musik hören. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Unterstützung. Das ist mehr als nur vielleicht Zeitvertrieb. Also so sind meine Visionen und natürlich, dass Musiker, Musikerinnen und überhaupt alle Menschen so ein glückliches, ganzheitliches Leben führen. Und da kann wiederum auch Kunst sehr viel helfen als eine sehr alte Praxis, wenn man so möchte. Und auch andere Praktiken, wie was du zum Beispiel machst, unterschiedliche Methoden, es ist eigentlich alles da. Und wir haben dann auch Möglichkeiten und wir haben auch Verantwortung dafür, was wir bekommen haben und wie die Welt dann aussehen wird.
Mhm. Meinst du, es wäre in dieser Vision, dass die Orchesterlandschaft oder die nicht nur Orchesterlandschaft, sondern auch Solisten und andere Musikgenres jetzt mit einbegriffen, dass es etwas langsamer wird, dass wir aus dieser Schnelllebigkeit auch im Konzertbetrieb rauskommen?
Dem würde ich auch sehr zustimmen wollen, denn Das haben mir auch sowohl junge Musiker und Musikerinnen als auch erfahrene Konzertmusiker erzählt. Sie haben gesagt manchmal, ja, das ist ja alles schön und gut und richtig, was sie sagen, aber ich muss in 3 Monaten ein riesiges Projekt machen und da habe ich ja gar nicht die Zeit, mich detailliert mit mir selbst und so weiter auseinanderzusetzen. Und dieser äußere Druck, der nach anderen Gesetzen funktioniert als Kunstgesetze. Also ich habe überhaupt nichts Gesetze des Business, des Geschäfts, nur es sind andere Gesetze. Menschen schaffen Kunst nicht, weil sie Geld verdienen wollen. Natürlich ist es wunderbar, ist auch richtig, dass alle Arbeit als wertvoll angesehen wird und dass Menschen, wie gesagt, die Kunst machen, dass sie genau so einen Stundenlohn bekommen würden wie andere Fachleute, steht außer Frage. Nur Gesetze des Showbusinesses oder des Musikbusinesses, sie sind anders als Gesetze der Kunst und da gibt es Widersprüche. Und ich wünsche mir sehr, dass wir alle eine Möglichkeit bekommen, uns mehr mit Kunst in uns zu beschäftigen und dass auch dieser Druck, der sehr stark ist für Musiker und Musikerinnen, der zumindest weniger wird. Und dass da, wenn man so will, eine Wandel stattfindet, dass andere Kriterien angewendet werden. Also nicht schneller, nicht mehr, sondern was bist du für eine Persönlichkeit, wenn du zum 150. Mal die Mondscheinsonate spielst? Was hast du noch hinzuzufügen, dass da diese anderen Kriterien nach Ideen, nach Zeit, nach Poesie zum Beispiel, dass sie mehr eine Rolle spielen als rein quantitative Kriterien, also dass Qualität mehr in den Vordergrund gerückt wird.
Ja, mehr
Ja.
Qualität als Quantität. Ja, ich kann mich so total bestätigt wiederfinden in deinen Worten. Und ich hatte auch ein ganz, ganz schönes Interview und Gespräche schon mit Alina Pokostkina zu diesem Thema Schnelllebigkeit, auch was sie auch immer wieder betont hat im Leben von Solisten. Sie stellt auch immer wieder öffentlich die Frage, müssen wir das so machen und gibt es nicht andere Möglichkeiten? Und ich glaube, dass da draußen bestimmt jetzt auch ganz viele vielleicht auch zuhören, die sich bestätigt fühlen in dieser Frage und die gerne diese Exit-Tür hätten, aber noch keine sehen. Und ich glaube, wir sind einfach in der Umbruchzeit. Ich denke, dass die Dinge, die du jetzt auch beschrieben hast und die ich auch fühle und wahrnehme, die kommen, die erleben wir auch in greifbarer Zeit, aber wir sind einfach in der Übergangsphase. Und ich sehe so ein bisschen meine Arbeit, was ich mache, und du hast es vorhin auch schon gesagt, wir haben schon so ein bisschen die Pflicht oder Verantwortung, an andere heranzutreten und andere Optionen aufzuzeigen, die Gedanken Schubladen oder die Gedankengebäude so ein bisschen mal aufzubrechen und zu zeigen, dass die Welt nicht in sich zusammenbricht, wenn wir Dinge mal verändern, sondern es kann sogar nur besser werden. Wenn man jetzt aber natürlich immer nur auf seinen eigenen Vorteil und das Business in diesem Spielchen bedacht ist, dann wird es schwierig. Also ich bin total deiner Meinung, alle Leistung muss und soll entlohnt werden, aber ja, in welchem Tempo? Und da haben wir jetzt immer mehr Entscheidungskraft und ich finde es so, so wertvoll, was du machst, was du sagst und ich hoffe, dass es ganz, ganz viele erreicht, unsere Folge und deine Dinge, die du ansprichst und dass es vielleicht auch bei dem oder der ein oder anderen so ein bisschen eine Lampe im Kopf anknipst und vielleicht mal ein paar Fragen aufwirft, auf die es jetzt Antworten zu finden gibt. Ich habe auch an dich natürlich wie an alle anderen Gäste meine altbewährte letzte Frage. Und die hätte ich gern von dir beantwortet. Was ist deiner Meinung nach ein gesunder Musiker, Musikerin oder auch gerne Mensch?
Für mich ist ein gesunder Mensch ein Mensch, der seine Kreativität frei entfalten kann. Und genau das ist für mich ein gesunder Musiker. Dafür braucht man mehrere Faktoren. Man braucht natürlich einen gesunden Körper. Man braucht auch eine, würde ich sagen, Arbeit am Charakter, so eine Einstellung zum Leben. Man braucht auch vielleicht eine bestimmte Hartnäckigkeit in Situationen, wo etwas nicht einfach läuft. Man braucht den Glauben daran, dass was man selbst macht, wichtig ist. Und da sind ganz, ganz viele Faktoren, die einem Menschen erlauben, gesund zu bleiben, in dem Sinne, ja, frei zu bleiben oder frei zu werden. Und je mehr Menschen das für sich erreichen können, ohne sich natürlich mit anderen zu vergleichen, desto mehr Menschen werden glücklicher und desto glücklicher wird eine bestimmte Gesellschaft. Und das kann passieren ausgehend von inneren Impulsen. Man kann uns ja nicht von außen glücklich machen. Man kann uns auch von außen nicht gesund machen. Aber ich denke, je mehr Menschen das den Weg gehen oder zumindest dieses Ideal anstreben, desto mehr wird das auch unbewusst passieren. Und ich finde auch wundervoll diese Folge, die du machst und auch dieser Ansatz, der gesunde Ton, dass man tatsächlich darauf aufmerksam zieht, dass das ist Grundlage für Kunst und dass möglichst mehr Menschen einfach dem zuhören werden und in dem wird auch, wenn man so möchte, die Welt besser, ohne dass man dann große Fragen oder große Worte in den Raum schmeißt. Aber wenn das von jedem erlebt wird, dann sind das keine leeren Hüllen, sondern es sind Erfahrungen, die man erlebt hat, die man auch mitteilen und weitergeben kann.
Sehr schön. Auf die vielen Erfahrungen, die noch in der Zukunft vor uns liegen. Oh, liebe Anna, es war
Absolut.
so ein schönes Gespräch. Vielen Dank.
Ich
Es hat
danke
mich,
dir.
ja, vielen Dank. Es hat mich sehr inspiriert und ich werde das noch weit, weit in die Zukunft mitnehmen, unsere Minuten, Stunden hier. Ich danke dir.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das hat mich auch auf viele, viele Gedanken gebracht. Und vor allem finde ich, ist es tatsächlich so, wie du sagst, wir befinden uns in einer Umbruchszeit und auf dem Weg zu einer besseren Welt. Und da finde ich auch so wundervoll und sehr, sehr wertvoll, wenn wir uns gegenseitig finden in der großen Welt und wenn wir uns gegenseitig inspirieren lassen. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar dir und auch Menschen, die uns zuhören werden.
Thank you.